Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Inzwischen heißt dieser Podcast Wächst und Gedeiht. Sollte in dieser Podcast-Folge noch ein anderer Name auftauchen, lasst euch davon nicht irritieren. Und nun viel Spaß mit dieser Ausgabe. Wächst und Gedeiht. Julias Garten-Podcast. Mit wertvollen Tipps und praktischen Lösungen für deinen Garten.
Moin moin und herzlich willkommen, liebe Gartenfreunde. Ihr seid bei einer frühlingshaften neuen Folge unseres Gartenpodcasts Querbeet gelandet. Man kann praktisch draußen riechen, wie alles blüht und erwacht. Ich denke, da wird es euch ganz ähnlich gehen. Ich bin Julia Kuhlmann, Redakteurin für Gartenthemen und kann jetzt schon vorwegnehmen, dass wir heute wirklich sehr unterhaltsamen Besuch haben werden.
Genau, ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich bin Bastian Rabeneck, der Co-Moderator an Julias Seite. Ich kann dir nur zustimmen, der Winter kommt einem ja echt immer endlos vor, aber sobald die ersten Sonnenstrahlen durchkommen, möchte man auch einfach raus in die Natur. So geht's mir zumindest. Ich habe mich ja schon im Vorfeld von deiner Euphorie anstecken lassen, was unseren Gast für die heutige Folge angeht. Du hast da hohe Erwartungen geschürt, muss ich sagen.
Völlig zu Recht, mein Lieber. Ich habe in den vergangenen Wochen schon einige Male mit ihr telefoniert und jedes Gespräch hat mich da wirklich zum Schmunzeln gebracht. Wir sprechen heute unter dem Motto Klotzen statt Kleckern darüber, wie ihr euer Grundstück in einen wirklich traumhaften Garten verwandeln könnt. Es geht um Strukturen, Harmonie und Üppigkeit und ja, auch Humor im Garten. Unser Gast ist heute Katrin Iskam. Wenn sie aus ihrem Garten auf dem sozialen Netzwerk Instagram berichtet, schauen Tausende zu. Sie ist Autorin mehrerer Bestseller-Gartenbücher und dabei nicht einmal gelernte Gärtnerin, sondern eigentlich Krankenschwester.
Struktur und Üppigkeit im Garten. Julia, wie hältst du es denn in deinem riesigen Garten damit? Üppigkeit ist da ja auf jeden Fall vorhanden, würde ich sagen, wenn ich an deinen Garten denke. Wie hältst du es mit der Struktur?
Ja, da sind schon Strukturen, aber ich gebe zu, mein Garten ist doch etwas sprunghaft, sehr naturnah und ich könnte mich auch mit Strukturen anfreunden, wie sie uns Katrin gleich vorstellen wird.
Ich bin jedenfalls sehr gespannt, was ich heute für meinen Garten zu dem Thema mitnehmen kann. Aber nicht nur darüber sprechen wir mit Katrin, sondern auch darüber, dass sie es mit ihrem Lieblingsthema inzwischen sogar auf die Bühne geschafft hat. Los geht's.
Hallo Katrin, herzlich willkommen bei uns im Podcast Querbeet. Schön, dass du dabei bist.
Ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier in Osnabrück im Tonstudio mit euch zu sein.
Wie geht's dir?
Ich bin nicht aufgeregt, bin gespannt auf eure Fragen. Ich bin null vorbereitet, so locker flockig aus dem Bauch raus.
Das ist das Beste.
Du hast ja autodidaktisch, also quasi unvorbereitet, einen Garten geschaffen, der knapp 1400 Quadratmeter groß ist und, wie ich auf Bildern gesehen habe, absolut prächtig bepflanzt. Du bist ja keine gelernte Gärtnerin. Wann hast du da mit angefangen und wie hat sich diese Leidenschaft dann ausgeprägt?
Ja, ich bin eigentlich vom Beruf her Krankenschwester und wenn man in diesem Job natürlich viel mit dem Tod zu tun hat, mit Leid und mit Krankheit, dann braucht die Seele einen Ausgleich. Und so bin ich eigentlich zum Garten gekommen. Und wir haben damals auf einem Ackergrundstück gebaut und ich war echt gartengrün hinter den Ohren. Also ich hatte null Ahnung und habe erstmal einfach nur ausprobiert, was eigentlich geht. Und habe natürlich auch viele Fehler gemacht, das ist ganz normal, aber das macht ja auch Spaß. Es muss ja gar nicht alles gleich perfekt sein, dann würde es ja langweilig werden. Und dann hatte ich das große Glück, dass meine Freundin mich auf eine Tour nach England eingeladen hat. Eine Woche lang nur Gärten schauen, von morgens bis abends. Und dann kam Katrinchen nach Hause mit einer Vision im Kopf, mit einem Traum, dem ich dann echt hinterhergejagt bin. Denn das Leben ist zu kurz, um seine Träume nicht wahr werden zu lassen. Und ich habe dann wirklich alles bei uns in Himbergen von A nach B gedreht und habe das komplette Geld meines Mannes, muss man sagen. Der hat immer von einem Fiat Bachetta geträumt. Cabrio, ich weiß es heute noch. Ich habe alles in der Erde versenkt. Es war kein
davon,
Geld mehr für
davon
das Auto.
Davon träumt er jetzt nicht mehr, oder?
Aber ihr seid noch miteinander verheiratet.
Wir sind noch verheiratet seit 27 Jahren, was doch schon an ein Wunder grenzt, wenn man bedenkt, was er mit mir alles mitmachen musste. Ja, aber heute bin ich dankbar und er ist stolz für das, was ich da geschaffen habe. Es war immer ein Traum, einen üppig blühenden, insektenfreundlichen Garten anzulegen, der trotzdem aber Harmonie und Ruhe ausstrahlt, die auch hoffentlich irgendwann mal auf mich abfärbt.
Also du hast ja eben schon selbst gesagt, du bist im Hauptberuf Krankenschwester.
Ja.
Mittlerweile aber durchaus eine feste Größe in der Garten-Influencer-Szene, kann man sagen. Dir folgen 175.000 Gartenfreunde auf Instagram. Das war so unser letzter Stand. Ich weiß nicht, ob es inzwischen mag angestiegen sein noch. Und unter dem Namen deines Instagram-Profils Katrins Garten. Das sind ja echt wahnsinnig viele Menschen. Wie kam es denn dazu, dass du nicht nur dieser Gartenleidenschaft nachgegangen bist, sondern am Ende das alles dann auch publik machst auf Instagram?
Eigentlich so sage ich immer, ich bin kein typischer Influencer. Denn ich drehe meinen Fans da keine Schminke, keine roten Leggings und keine Gesichtsmasken an. Ich zeige einfach nur das, was ich jeden Tag im Garten mache. Meine Leidenschaft und was mir ganz wichtig ist, den Menschen zu vermitteln, dass Garten keine Wissenschaft ist, sondern dass Garten Spaß machen sollte. Das ist doch ein Hobby, was Spaß machen sollte. Und dass man einfach mal probieren sollte, austesten sollte und sich nicht immer so beeinflussen lassen sollte von erhobenen Zeigefingern und so weiter. Einfach mal machen. Und ich habe eigentlich angefangen mit ein paar Bildern, die ich damals hochgeladen habe. Und dann habe ich mich getraut vor die Kamera, habe was gezeigt. Ja, und dann ist das Ganze irgendwie einfach entartet, muss ich sagen.
Hat sich verselbstständigt.
Ja, und mittlerweile bin ich da in eine Geschichte reingerutscht, aus der ich nicht wieder rauskomme.
Du brauchst dann ja auch ständig neue Inspirationen. Woher bekommst du die in der Gartengestaltung?
Also mein Garten ist ja eigentlich fertig angelegt, behaupte ich mal, obwohl sich das ja ständig ändert. Ich habe erst gerade letzte Woche einen komplett neuen Bereich neu gestaltet, so mal eben aus dem Bauch raus. Aber ansonsten zeige ich ja einfach nur, was mache ich im Laufe des Jahres in meinem Garten. Es ist ja gerade so, viele wissen, sind sich unsicher. Mensch, wann schneide ich die Rosen? Wann fange ich mit der Rasenpflege an? Warum blühen meine Christrosen nicht? Ich gebe einfach nur das weiter, was ich im Garten mache, ohne dass ich dabei sage, ihr müsst aber das und das. Müssen muss man im Garten nämlich gar nichts. Man kann, man muss auch nicht, man soll Spaß haben. Und ob der eine oder der andere das alles genauso nachmacht wie ich, das finde ich jetzt auch gar nicht so wichtig, denn viele Wege führen nach Rom. Und es muss nicht alles richtig sein, was ich mache. Ich zeige einfach nur das, was ich mache. Und ich gärtnere mit sehr unkonventionellen Methoden. Nicht immer so, wie man das kennt. Ja, und ich scheine alles richtig zu machen, denn ja, ich habe eine tolle Community und ich kriege sehr, sehr viel Lob.
Auf die unkonventionellen Methoden können wir ja gleich nochmal zu sprechen kommen. Vielleicht erstmal zur Struktur in deinem Garten. Darum soll es ja heute in der Folge auch mehr oder weniger zentral gehen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Gartenstile, wie Sand am Meer. Du liebst es harmonisch und strukturiert, so habe ich das wahrgenommen. Wie sorgst du denn für Struktur und Harmonie so in deinem Garten? Was sind da deine Stellen, wo du anpackst?
Ja, also erstmal ist es natürlich, um Struktur in den Garten zu bekommen, sind so ein paar bestimmte Sachen wichtig. Zum Beispiel Bäume gehören in eine Gartenstruktur, um auch noch in der Höhe Struktur im Garten zu erreichen. Sitzecken sind im Garten wichtig, damit man den Garten auch von allen Seiten unterschiedlich mal betrachten kann. Dann liebe ich natürlich ruhige Strukturen in den Beeten, so wie ich es in England gesehen habe. Das heißt, ich pflanze meine Stauden und Gräser in Gruppen, in Drifts, wie man in England sagt. Denn ein einzelner Salbei ganz alleine in ein Beet gepflanzt, der kommt nicht so zur Geltung, als wenn ich den Salbei in einer Dreier- oder Fünfergruppe pflanzen würde. Und die Beete gehen so in ein farblich harmonisches Blütenmeer ineinander über und man sieht im Sommer bei mir wirklich keine Erde mehr am Boden. Dann habe ich natürlich ein ganz großes Faible für Symmetrie im Garten, denn Symmetrie schafft auch noch mal Ruhe und Harmonie. Das heißt, manchmal reicht es schon, wenn man nur an einem Sitzplatz links und rechts zwei gleiche Töpfe stellt, symmetrisch gleich bepflanzt und schon kehrt Ruhe ein in diese Ecke. Und ich habe ein ganz großes Faible für Beeteinfassungen. Ich liebe Beeteinfassungen aus Staudenbändern, welche sich wie Landzungen in meine Rasenfläche legen.
Da würde ich gerne gleich einmal nachfragen, womit fasst du deine Beete ein?
Also früher, muss ich sagen, als ich angefangen habe mit dem Garten, war Buchs natürlich ein ganz großes Thema. Der ist mittlerweile bei mir schon lange, lange verschwunden, denn bei mir ist der Buchsbaum Pilz damals eingefallen, nicht der Zünsler, wo viele heute mit Probleme haben. Und dann habe ich natürlich damals noch bitterlich geweint, denn ich hatte jede einzelne Pflanze teuer gekauft. Aber dann habe ich gesagt, gut, Katrinchen, es zieht etwas aus. Und es muss was Neues her. Und dann habe ich den Wolzis damals vor 12 Jahren für mich entdeckt als Strukturgeberpflanze. Und zwar den Silver Carpet. Der blüht nicht. Der macht ein schönes, graues, silbernes Laub. Der kommt super gut mit meinem Sandboden klar. Und der gibt jetzt ein tolles Bild in einem Zimmer, wo vorher nur alles mit Buchs eingefasst war. Aber im Schatten rahme ich meine Beete auch mit Hostas ein zum Beispiel, mit Storchschnabel, Orkney Cherry zum Beispiel oder auf der Sonnenseite Frauenmantel eignet sich super, Salbeisorten, Storchschnabelsorten. Also da muss man einfach mal ausprobieren, was so auf seinem Boden als Beeteinfassung geht. Und diese Bänder sind dann auch immer so, ja, so 3-4 Meter lang und gehen dann in ein nächstes Staudenband über.
Du hast ja eben gesagt, dass du gerne Harmonie und Struktur und Ruhe im Garten haben möchtest. Wie spiegelt sich das denn in deinen Farbkonzepten wieder? Also wie gehst du mit Blütenfarben um?
Ja, also im Frühling ist es bei mir im Garten bunt, weil ich finde, der Frühling darf richtig knallen. Also da ist ganz viel Gelb dabei. Da ist Rot dabei, da ist Orange dabei. Also im Frühling ist eigentlich alles dabei. Aber im Laufe des Jahres ändert sich dann dieses Bild. Es gibt dann im Mai eine Zeit, da wird der Garten lila, komplett lila. Denn ich habe weit über 1000 Alliums im Garten gepflanzt. Dann wird es zum lila Bommelreich bei Katrinchen. Und dann übernehmen natürlich so ab Ende Mai die Stauden bei mir die Herrschaft. Und da habe ich natürlich ein Beet nur in rein weiß angelegt, weil ich mich damals in England von Sissinghurst inspirieren lassen habe. Dann gibt es einen Hauptgarten, der ist nur in Pastell, Rosa, Blautönen angelegt. Und dann gibt es aber auch ein gelbes Zimmer, wo Gelb auch mit zu sehen ist. Ja, da bin ich dann auch so ein bisschen sehr special. Aber dadurch wirken dann auch diese Farben besser. Ich liebe natürlich auch bunte Bauerngärten oder Cottage-Gärten. Aber ich bin nun mal, auch wenn es manchmal oft so scheint, keine wilde Hilde. Und ich würde das einfach auf Dauer nicht aushalten. Und es ist ja wichtig, dass man in seinem eigenen Garten glücklich ist. Das heißt, der Garten sollte möglichst so angelegt sein oder werden, wenn man sich fremde Hilfe holt, dass er auch zu einem selber passt und dass man viele Jahre Spaß im eigenen Garten hat.
Mhm. Du hast eben von Gartenzimmern gesprochen und vom Hauptgarten. Du hast den Garten also in verschiedene Räume gegliedert.
Ja, das interessiert mich auch. Da hätte ich auch jetzt eben noch
eingehakt. Ja, genau. Ja, womit?
Ja, das habe ich aus England mitgenommen. Und zwar, wir haben ja nur, nicht wie du gesagt hast, 1400, wir haben nur in Anführungsstrichen, für manche wird das viel sein, aber wir haben nur 1300 Quadratmeter in einem Neubaugebiet mit Feldrandlage. Und um diesen Garten größer wirken zu lassen, habe ich ihn in Räume aufgeteilt. Und zwar den Vorgarten, dann kommt man in ein Springbrunnenzimmer, dann kommt man in ein Pavillonzimmer und dann kommt man in den Hauptgarten. Und ich habe die einzelnen Räume entweder durch einen Rosenbogen oder durch eine Hecke abgetrennt. Und dadurch, dass der Besucher den Garten nicht gleich auf einen Blick erfassen kann, macht es das Ganze spannend und dadurch wirkt das Ganze größer, als es eigentlich ist.
Womit grenzt du ihn ab? Also mit Rosenbögen hast du schon gesagt und Hecken, aber was nimmst du für Heckenpflanzen dafür?
Also ich habe damals im Garten, als ich umstrukturiert habe, Thujas gesetzt, die heute ja leider nicht mehr so durch die trockenen Sommer nicht mehr so einen guten Ruf haben.
Die halten das nicht aus, oder?
Doch schon, wir hatten ja mittlerweile einen sehr, sehr nassen Winter, also es ist ja sehr extrem im Garten geworden. Die Thujas kommen bei mir gut klar, aber Eibe verwende ich zum Beispiel auch, aber ja, da muss man einfach mal ausprobieren. Ich finde auch Hainbuchen toll zum Beispiel, um Zimmer zu gliedern. Das muss man auch schauen, was habe ich für einen Boden und möchte ich überhaupt hecken? Möchte ich das Ganze immer schneiden? Aber ich finde eben auch gerade immergrüne Hecken, so wie ich sie auch zu meinen Nachbarn gepflanzt habe, extrem wichtig. Denn ich geistere ja morgens Sommer wie Winter mit Nachthemd durch den Garten und ich möchte ja nicht, dass meine schon recht betagten Nachbarn Herzklappers dann bekommen.
Ich hörte davon.
Ja, ja, und es ist ja noch wilder. Du gehst ja mit dem Nachthemd nicht nur durch den Garten. Also das kennt man ja von Gartenfreundinnen schon ein bisschen. Aber du gehst damit ja auch auf die Bühne.
Ne? Genau.
Und du trägst dann auch noch Gummistiefel dazu.
Genau, so wie
schon
ich.
Schon krass, ne?
Ja, das ist, ich würde sagen, bestimmt einzigartig. Aber ich habe mir echt letztes Jahr lange überlegt, bevor ich auf Tour gegangen bin, Mensch, was, Katrinchen, ziehst du auf der Bühne an? Ziehst du Gartenklamotten an, 2 Stunden lang auf der Bühne, da zwickt das vorne und kneift hinten? Mensch, ich mache im Garten eigentlich nicht so ein Geschiss, also warum nicht einfach auch so auf die Bühne gehen, wie ich mich am wohlsten fühle, nämlich in meinem Nachthemd. Und einerseits werden viele fragen, Mensch, wie kann man sich nur so auf die Bühne stellen? Aber andererseits muss ich sagen, möchte ich vielleicht auch gerade in dieser Gesellschaft, wo es doch sehr viel mittlerweile auf das Äußere, auf dieses Perfekte, auf diesen ganzen Schönheitswahn ankommt, zeigen, dass es eigentlich gar nicht wichtig ist, wie sehen wir aus, sondern was sind unsere inneren Werte?
Und wie sieht der Garten aus? Das ist
ja
wichtig.
Ja, genau.
Das heißt, wenn du auf Tour bist, so als Bühnenoutfit, hast du dann 10 Nachthemden dabei?
Nein, ich habe immer dasselbe Nachthemd an. Das ist ein altes Theaternachthemd, was ich geschenkt bekommen habe von einer guten Freundin. Und das geht auf Tour durch ganz Deutschland und nach Österreich.
Ja, cool, okay.
Einzigartig. Eindeutig. Lass uns einmal über dein Buch sprechen, über dein neuestes Buch.
Über das Aktuelle
über das
oder
aktuelle,
das, was kommt? Über das Aktuelle, über Klotzen statt Kleckern.
Ganz genau. Ja. Direkt nach der Podcastaufnahme hier bei uns fährst du ja gleich weiter zu einer Lesung in Melle. Und wie gesagt, es trägt den Titel Klotzen statt Kleckern. Was genau ist damit gemeint?
Ja, eigentlich ist damit gemeint, dass ich eben... Ja, wie du schon sagst, im Garten klotze. Masse ist das Zauberwort bei mir. Das fängt schon bei den Blumenzwiebeln an im Herbst. Da bestelle ich nicht nur 10 Tulpen, ich bestelle 1000 Tulpen. Denn eine Tulpe allein im Beet, die wirkt ja gar nicht. Ich habe hier gesehen heute bei euch in Osnabrück, eure Straßenbepflanzungen sind mega. Da muss irgendjemand mein Buch gelesen haben. Ihr habt hier echt dran geklotzt.
Die Stadtgärtner.
Ja, ich bin begeistert.
Ein Lob an die Stadtgärtner.
Ja, also, bei der Gelegenheit.
Ja, mega. Also und eben so ist es auch bei den Pflanzen. Ich habe weniger Sorten im Garten bepflanzt, weniger Sorten, mich für weniger Sorten entschieden, denn ich habe auch lernen müssen, man kann nicht alles haben. Und dafür habe ich aber diese Sorten in Masse gepflanzt.
Das interessiert mich. Das finde ich total spannend. Ich habe ja Bilder gesehen. Das wirkt ja fantastisch. Wie viel ist denn Masse?
Also es kommt natürlich, ich sage immer meinen Fans, wenn man jetzt nur ein kleines Blumenbeet hat, ne, dann kann man einen Salbei in einem Dreiertuff oder in einem Fünfertuff pflanzen. Das heißt, man kauft 3 bis 5 Pflanzen. Schön ist es immer, wenn man so ein bisschen ungerade pflanzt, weil das ein schöneres Bild später gibt. Ja, ich habe aber Platz. Ja, und da zieht dann natürlich statt 5 Salbei, ziehen dann da schon mal 15 Salbei rein. Ich muss aber sagen, ich habe nicht immer alle Pflanzen in Masse gekauft. Ich habe oft auch ein kleines Kontingent gekauft von 5 Pflanzen meinetwegen und habe dann angefangen im Folgejahr das Ganze mit dem Spaten eiskalt zu teilen. Und so hatte ich dann schon plötzlich 10 Pflanzen.
Das heißt, du vermehrst selber?
Ich vermehre selber, ich kaufe aber natürlich auch immer heimlich und gut organisiert in der Gärtnerei ein.
Das interessiert mich.
Wieso heimlich?
Ja, also mein Mann ist natürlich irgendwann nicht mehr bereit gewesen, immer nur Nudeln mit Tomatensauce zu essen, weil ich das ganze Geld im Garten vergraben habe. Und natürlich fragt man auch Frau, als Frau auch, Mensch, wollen wir nicht mal in die Gärtnerei fahren? Und ja, der zeigt dann immer nur auf die Blumenbeete und sagt, Katrin, wir brauchen nichts mehr.
Aber das ist doch keine Frage von brauchen im Garten.
Es ist alles voll, ja. Und natürlich erzähle ich ihm nicht mehr, wenn ich in die Gärtnerei fahre. Ich warte ab, bis er das Haus verlässt und dann düse ich los. Und das Ziel ist es stets, alles in die Erde zu pflanzen, bevor mein Mann nach Hause kommt.
Aber der wird doch bestimmt auch merken, dass es dann auf einmal anders aussieht. Oder
nicht? Nein, in der Fülle meiner Beete und Pflanzen fällt das gar nicht auf, ob ich da gerade mal eben da ein bisschen was umgebuddelt habe. Ja,
aber ich könnte mir vorstellen, dass er es spätestens nach der Lektüre deines jüngsten Buchs weiß, denn da verrätst du ja so die eine oder andere Anekdote auch.
Ja. Ne? Ja, 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 und er nimmt es jetzt auch mit einem Schmunzeln wahr, aber also man muss schon sagen, Gärtnern macht nicht nur Spaß, es ist natürlich auch ein Hobby, was Geld kostet. Klar. Aber es muss ja nicht alles sofort fertig sein. Ich habe 15 Jahre für meinen Garten gebraucht. Mhm. Natürlich kann jeder sich sofort einen Garten anpflanzen lassen von einem Profi, wenn man im Lotto gewonnen hat. Aber das macht ja auch gar keinen Spaß. Es ist ja gerade dieses, der Garten wächst mit einem. Man hat Träume, man hat Wünsche und das macht es ja erst aus. Und den Garten in sich auch selber wiederfinden, anlegen lassen, kann jeder.
Dann lieber selbst klotzen statt
genau, kleckern, und ne? Immer schön Stück für Stück. Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut.
Mhm. Jetzt sehe ich so prächtig blühende Beete vor mir und zwischendrin hast du ja Rasenwege. Ne? Ja. Wie pflegst du die, dass die so schön grün da entlang führen?
Ja, unser Rasen, ich werde oft gefragt, auch am Tag des offenen Gartens von meinen Besuchern, wieso unser Rasen so toll aussieht. Unser Rasen ist Tatsache schon 25 Jahre alt. Mhm. Die billigste Mischung, die es damals gab, weil wir hatten ja keine Kohle. Mhm. Berliner Tiergarten. Aber das Geheimnis ist einfach ein guter Dünger. Mhm. Also wir bringen einen hochwertigen Langzeitdünger auf den Rasen. Und ich lüfte den Rasen über das Jahr regelmäßig, sodass er atmen kann, sodass er wieder besser Wasser aufnehmen kann, dass er Nährstoffe aufnehmen kann. Und dafür laufe ich ganz gerne mal mit High Heels über die Rasenfläche. Manch einer kauft sich teure Belüftungsschuhe, sowas gibt es ja auch, oder Belüftungsmaschinen. Das braucht man alles nicht, Leute.
Da werden wir dann bei den unkonventionellen Methoden.
Genau, einer meiner unkonventionellen Methoden. Also es sind so viele Sachen, die man eigentlich im Haushalt hat für den Garten. Ich bin ja mittlerweile auch berühmt geworden. Mein neues Buch, was jetzt erscheinen wird, heißt ja auch mit Herz und Gabel durch Katrins Gartenjahr. Ich gabel ja zum Beispiel auch im Garten mit einer ganz normalen Gabel aus der Küchenschublade, hole ich mein Beikraut aus den Beeten am Rand, wo was zu sehen ist. Und das geht einfach wunderbar. Und mittlerweile habe ich echt Feedback von Kindergärten, wo die Kleinen mit der Gabel im Kindergarten gabeln. Mir haben Ergotherapeuten aus Altenheimen geschrieben, wo ältere Menschen mit dem Rollator draußen gabeln. Ich finde das einfach mega. Und jeder hat Besteck in der Schublade. Man kann auch auf dem Flohmarkt ein bisschen was einkaufen. Ich persönlich empfehle immer die Silbergabel von Oma. So ist Oma auch immer im Garten mit dabei. Mhm. Und das macht einfach Spaß. Und ich weiß, dass mittlerweile auch viele Männer heimlich gabeln und finde das einfach crazy.
Ja, das ist süß. Sag mal, Unkraut oder Beikraut, wie du so gerade so fein gesagt hast. Wie gehst du damit um?
Also ich muss sagen, ich mulche ja seit Jahren meinen Garten. Der Boden ist bei mir naturbelassen. Das heißt, alles, was ich im Frühjahr zurückschneide, schredder ich direkt im Beet und lasse diese Schicht auf den Beeten liegen und verrotten. Da bildet sich ein toller Humus und dadurch habe ich extrem weniger Unkraut, muss ich sagen. Und dadurch, dass der Garten nachher später so dicht bepflanzt ist, kann sich natürlich auch in dieser Fülle, in dieser Masse der Stauden fliegendes Beikraut, was da vom Acker oder so angeflogen kommt, hat es schwer, sich da auszusamen. Also mulchen ist eine tolle Sache für faule Gärtner, obwohl ich nicht faul bin, aber es macht das Ganze pflegeleichter, weil ein Hacken entfällt bei mir komplett.
Das machst du dann selbst direkt mit so einem Häcksel?
Genau, wir haben einen Häcksler für Baum- und Strauchschnitt, aber die Stauden schneide ich direkt im Beet mit einer Akkuheckenschere einfach gleich in feine Scheiben und lasse das Ganze dann einfach auf dem Boden liegen.
Praktisch.
Praktisch, ja wirklich.
Und man muss nichts mehr zum Kompost fahren. Ja, und man hat selber gutes Schnittgut auf dem Beet, anstatt sich diesen unbrauchbaren Rindenmulch in die Gärten zu holen. Mhm. Denn viele wissen gar nicht, Rindenmulch ist gar nicht so super, wie man immer hört. Rindenmulch ist ein Stickstofffresser und viele bringen diesen Mulch auf ihre Staudenbeete auf und wundern sich dann, warum ihre Pflanzen plötzlich gelb werden oder anfangen zu kümmern, weil der Stickstoff für seinen Zersetzungsprozess, weil der Rindenmulch für seinen Zersetzungsprozess Stickstoff benötigt, den er selber nicht im Material hat und den holt er sich dann aus den Blumenbeeten.
Mhm. Also lieber die Reste aus dem eigenen Garten verwenden.
Ja, genau, ist nachhaltig, genau, und man braucht nicht teuer einkaufen. Wer noch nicht genug eigenes Mulchmaterial selber da hat, dem empfehle ich Rindenhumus oder gute Humuserde. Das ist schon zersetzter Rindenhumus, der keinen Stickstoff mehr braucht. Und wer sonst gar nicht die Wahl hat, der kann Rindenhumus auftragen zum Mulchen, sollte dann aber unbedingt vorher eine Schicht Hornspäne als Langzeitdünger um diese Ausgleichswirkung mit dem Rindenmulch zu erzielen.
Mhm. Du hast ja vorhin mal gesagt, dass du auch Lehrgeld im Garten bezahlt hast. Kennen wir ja alle. Mhm. Erinnerst du dich, was waren deine Hauptfehler?
Ja, also der größte Fehler im Nachhinein, muss ich sagen, war damals, wir wollten es natürlich zum Nachbarn schnell dicht haben. Und wenn man keine Ahnung hat, dann kauft man, so wie Katrinchen es gemacht hat, 25 hohe Tannen und setzt die schön dicht an dicht zum Nachbarn. Die sind auch ziemlich schnell gewachsen und waren auch schön grün. Und dann kam ich aus England wieder und habe in England diese tollen geschwungenen Hecken gesehen, wie ich sie heute auch selber im Garten habe. Und dann hatte ich dieses Riesenproblem, wie kriege ich jetzt diese ollen Tannen aus dem Garten weg?
Die musste man direkt weichen.
Das war der Fehler meines Lebens, genau, sage ich im Nachhinein. Darum sage ich jetzt immer mit Leute, überlegt euch genau, was ihr dahin pflanzt, weil so eine immergrüne Hecke kriegt man eben nicht mal so schnell entfernt. Und mein Mann war leider damals, ich muss dazu sagen, ich habe bei allen Gartenprojekten, wir führen eine gute Ehe, natürlich immer meinen Mann gefragt, denn wir wollen ja beide auch das Recht haben zu bestimmen im Garten. Aber wenn dann ein Nein kam, habe ich das Nein natürlich als emanzipierte, moderne Frau nur selten akzeptiert. Ja, und mein Waldemar meinte eben, die Tannen sind gesund, die Tannen sind grün, die Tannen sind dicht, die Tannen bleiben stehen. Ja, und ich habe es echt versucht mit einem Drei-Punkte-Plan, den ich auf meiner Tour immer gerne erzähle. Im Endeffekt kann ich hier sagen, habe ich die Tannen, als er auf Dienstreise gefahren ist, alleine mit der Handsäge alle gefällt.
Und was hat er dazu gesagt, als er wiederkam?
Ja, das kann ich euch sagen. Da war eine Woche Funkstille im Hause Iskamp bei uns. Der ist ausgeflippt. Aber er hat sich nicht scheiden lassen.
Ja, liebe Grüße an der Stelle.
Ja, genau.
Aber muss ich im Nachhinein sagen, 3 Jahre später, als die Hecke toll angewachsen war, stand mein Waldemar vor der Hecke und sagte, Mensch, Katrinchen, das sieht doch viel besser aus.
Und sag mal, mit den Hecken, hast du da kleine Pflanzen genommen? Also
nein,
muss man,
Hecken habe ich gleich groß gekauft.
Denn das ist ja ganz schön eine Geduldsfrage. Ja. Ne? Wenn man da so eine kleine Eibe kauft, da kann man ganz schön warten. Ne?
Ja, weil das so eine einmalige Geschichte ist, da habe ich dann doch gleich ein bisschen größer gekauft.
Kann ich gut verstehen. Du sprichst ja über deinen Mann im Garten. Greift er auch zum Spaten oder überlässt er dir den Bereich?
Nein, also Waldemar kann leider Blumen nicht von Unkraut unterscheiden.
Also davon nicht.
Aber er mäht mit Hingabe ab und zu mal den Rasen und er hilft mir ganz toll beim Schneiden dieser großen geschwungenen Hecke, welche man im Buch sieht. Das heißt, er steigt auf die Leiter und ich stehe dann im Garten und rufe immer ganz laut, Waldemar, tiefer, tiefer und das klappt wunderbar. Also der schneidet mir da immer eine tolle geschwungene Form. An dieser Stelle ganz lieben Dank, Waldemar.
Von uns auch.
Für alles.
Ich habe gesehen, du hast ja nicht nur deinen Mann als Helfer im Garten, sondern du hast noch einen weiteren Chefgärtner.
Genau, ich lebe mit 2 Männern zu Hause. Ich liebe beide sehr. Aber ich muss an dieser Stelle ehrlich zugeben, den einen liebe ich eine ganze Ecke mehr. Und das ist der mit dem vielen Fell. Ja, meinen Rauherdackel Tyson, der zu Katrins Garten mittlerweile echt dazugehört. Der hat so viele Fans und ich bin ihm echt dankbar, denn er hat einen ganz wichtigen Job bei mir im Garten. Er jagt nämlich die Wühlmäuse. Ich habe früher, wir wohnen ja direkt am Feldrand, massive Probleme mit Wühlmäusen gehabt. Und seitdem der Tyson bei mir das Regiment übernommen hat, habe ich überhaupt keine Probleme mehr. Also guckt da die Wühlmaus aus dem Loch und sieht den Dackel, dann nimmt die schon Reißaus, nehme ich mal an. Sicherlich macht er mir auch ab und zu aus einem kleinen Wühlmausloch so eine Art Dachsbau, aber das gehört dann eben auch dazu. Aber er hält.
Das darf er dann auch.
Ja, das darf er. Das kommt auch selten vor. Aber er macht da echt einen tollen Job, muss ich sagen, und darf daher auch bei mir leben wie ein König. Er ist ins Ehebett eingezogen. Also ich liebe ihn sehr, ja. Okay, das soll jetzt aber nicht heißen da draußen, Leute, dass sich jetzt jeder einen Dackel kaufen soll. Also das könnte mitunter schwierig werden. Die haben nämlich ihren eigenen Kopf.
Ich würde gerne noch auf das Thema Garten und Alter zu sprechen kommen. Ich habe gelesen, dass du manchmal mit deinen Patienten, wie gesagt, du bist ja im Hauptberuf Krankenschwester, über den Garten sprichst und dabei eine erstaunliche Beobachtung gemacht hast.
Ja, also es ist Folgendes. Ich bin ja sowieso schon immer überzeugt gewesen, dass Gärtnern fit und vital hält. Wenn man sich so mal umguckt in der großen Gartenwelt, die großen berühmten Gärtner, Gärtnerinnen sind alle Asbach uralt geworden. Und ich habe eine Umfrage im letzten Jahr bei meinen Patienten gestartet. Ich habe alle Patienten über 90 befragt. Mensch, sagen Sie mal, Herr Meier, Frau Müller, Herr Schulze, wie haben Sie es geschafft, so alt zu werden? Da war 93 dabei, 95, 98. Und alle haben mir dasselbe geantwortet. Ja, Schwester Katrin, wir waren immer draußen im Garten. Wir hatten Gemüse, wir waren immer an der frischen Luft. Und somit bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass ein echter Gärtner mindestens 100 Jahre alt wird.
Aber dann haben wir drei gute Aussichten.
Ich finde, da haben wir eine super Perspektive.
Ja, und Gärtnern ist ja nicht nur ein Hobby. Gärtnern ist mittlerweile für mich, muss ich sagen, auch so eine Art körperliche Altersvorsorge geworden. Denn wir wollen uns ja mal gar nichts vormachen. Die Spezies Krankenschwester ist am Aussterben. Altenheimpflegeplätze sind unbezahlbar geworden und ein Normalbürger kann sich das gar nicht mehr leisten. Und da heißt es, sich möglichst lange fit zu halten und selbstständig zu bleiben. Und da spielt Gartenarbeit eine ganz große Rolle bei.
Das ist doch bestimmt auch etwas, was dein Publikum sehr begrüßt.
Ja, ich demonstriere das auch. Also Gartenarbeit hat gesundheitliche positive Nebenwirkungen, die ich auf meiner Tour auch aufzeige. Ich will jetzt hier heute nicht alles verraten. Ja, das wird auch sehr lustig.
Ja, sehr schön. Du fährst ja nach unserer Podcast-Aufnahme auch direkt weiter nach Melle.
Ja, ins Theater, genau.
Also dann bedanken wir uns an der Stelle ganz herzlich für dieses tolle und sehr unterhaltsame Interview und ganz viel Spaß heute Abend auf der Bühne.
Ja, Dankeschön. Das wünschen wir dir von ganzem Herzen.
Dankeschön an euch zwei, hat riesig Spaß gemacht mit euch. Dankeschön.
Gerne. Ja, uns auch. Tschüss.
Tschüss.
Das war Autorin und Garteninfluencerin Katrin Iskram. Und damit ihr, liebe Gartenfreunde, die Übersicht behaltet, fasse ich euch an dieser Stelle des Podcasts nochmal die drei wichtigsten Aspekte und Tipps der Folge zusammen. Erstens, klotzen statt kleckern. Beschränkt euch in der Sortenauswahl, aber nehmt viele Pflanzen von jeder Sorte, damit es wirkt. Zweitens, schafft Struktur- und Ruhepole im Garten, indem ihr ihn in unterschiedliche Bereiche mit Sitzgelegenheiten unterteilt. So schafft ihr Spannung und lenkt den Blick immer wieder auf neue Facetten. Katrin hat das Zimmer genannt. Drittens, gärtnert mit Leidenschaft, dann werdet ihr uralt. Das war Folge Nummer 8 unseres Gartenpodcasts Querbeet. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
Wenn ihr für unsere kommenden Folgen eine Frage oder ein Problem rund um das Thema Garten habt, mit dem wir uns mal beschäftigen sollten, dann meldet euch doch gern.
Schreibt eine Mail mit eurem Namen und eurer Frage an j.kuhlmann@noz.de. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch nochmal im Infotext zu diesem Podcast. Noch viel mehr Wissenswertes rund um das Thema Garten könnt ihr übrigens auch in meinem Garten-Newsletter lesen. Die Anmeldung für dieses Angebot findet ihr auf den Webseiten der Zeitungsverlage NOZ und SHZ. Den Newsletter könnt ihr kostenlos abonnieren und erhaltet ihn dann einmal im Monat.
Den Podcast Querbeet findet ihr übrigens nicht nur auf allen Portalen und in den Apps unserer Zeitung, sondern auch auf Streaming-Portalen wie zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und jetzt auch ganz neu bei YouTube.
Dort könnt ihr uns überall natürlich gerne Kommentare und eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Die nächste Folge Querbeet erscheint am 2. Mai.
So, und ich muss jetzt mal ganz dringend in den Garten. Wenn das nämlich stimmt, was Katrin gesagt hat, werde ich ja uralt, wenn ich dort weiterhin halt klotze statt klecker.
Und Bastian, wenn du in deinem Garten fertig bist, kommst du noch bei mir vorbei, da kannst du nämlich gleich weitermachen.
Ja, danke für das Angebot, aber wie wir beide ja wissen, wird man im eigenen Garten eh nie fertig. Das musst du schon selber machen.
Na gut, ein Versuch war's wert. Bis zum nächsten Mal, liebe Gartenfreunde.
Bis zum nächsten Mal.